Der Markt selber ist ja schon so ein bisschen was wie ein Inkubator, würde ich sagen. Also der Markt ist ein sozialer Treffpunkt. Das ist das, was eigentlich, was wir seit 2020 mehr oder weniger rübergerettet haben, das ist jetzt etabliert. Ein Unterschied wäre, und das möchte ich schon dazu sagen, würde ich so einen Markt in Wien machen, würde ich das wahrscheinlich anders sehen. Ja?
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin heute mit dem Michael Wessely oder bei dem Michael Wessely zu Gast in Retz. Lieber Michael, danke für deine Zeit.
Ja, gerne.
Wir sitzen hier in einem wunderbaren Café, das du mir gerade gezeigt hast, ein bisschen außerhalb vom Hauptplatz, sind aber gerade über einen Markt spaziert, den es seit einigen Jahren auf diesem Hauptplatz gibt und den ich vor Jahren als intensive Weinviertel-Besucherin entdeckt habe. Und dann bin ich draufgekommen, du bist der Initiator. Was hat es mit diesem Markt auf sich? Wie heißt er? Wer ist dort? Warum gibt es den? Wie lang gibt es ihn? Und braucht es einen Wiener, der den Rheinviertlern zeigt, wie Wochenmarkt geht?
Fangen wir mit den einfachen Fragen an. Die einfache Frage ist, heuer im Juli feiern wir unseren 6. Geburtstag.
Oh, wow.
Okay. Das heißt, also, wenn man zurückrechnet, dann kommt man drauf, dass wir 2020 gestartet sind, also mitten in die Corona-Zeit.
Mitten in Corona. Und
ja.
Mit oder vor ersten Lockdown, nach ersten Lockdown,
nach
wie war
dem
das?
Ersten
nach
Lockdown.
Dem ersten Lockdown.
Und wir sind auch ein bisschen Corona-Gewinner, muss ich sagen. Mhm. Aus zwei Gründen. Zum einen konnten wir damals, wie wir mit dem Markt gestartet haben, deswegen auch aus vielen, vielen Direktvermarktern quasi wählen. Ja, weil da waren ja etliche dabei, denen ja andere Vertriebswege weggefallen sind in der Zeit und die sich nach was umgeschaut haben. Also plötzlich war es auch hier bei den Produzenten und Produzentinnen das Bedürfnis nach Direktvermarktung einfach ein bisschen größer als vorher. Das ist einmal das eine. Und das zweite, so ein Markt war ja dann lange Zeit die mehr oder weniger einzige legale Möglichkeit, sich zu treffen.
Stimmt, ja. Der soziale Aspekt.
Der soziale Aspekt, das ist ja eigentlich das, was den Markt auch, was jeden Markt eigentlich ausmacht. Dass es eben diesen, das ist neben den Produkten auch noch eben diese soziale Komponente, die Begegnung eigentlich. Ne?
Es ist ja keine rein rationale Entscheidung, auf einen Markt einkaufen zu gehen, oder? Dort würde ich wahrscheinlich einen Supermarkt fahren, wenn ich es rein rational betrachte.
Genau. Exakt. Also da geht es schon um Emotionen, da geht es um wesentlich mehr als nur um darum, dass ich jetzt irgendwas da haben brauche, weil es ausgegangen ist oder so. Ja. Ne? Und so gesehen sind wir ein bisschen Corona-Gewinner und das ist uns auch geblieben. Also in Retz geht man am Samstagvormittag am Hauptplatz, da trifft man sich, kauft ein. Aber nicht jeder kauft ein, manche kommen ja nur hin zum Tratschen oder trinken ein Glasl oder trinken einen Kaffee. Genießen Musik, wenn wir so wie heute wieder Musikangebot haben.
Du hast extra Blasmusik für mich organisiert.
Ja, extra für dich.
Danke.
Natürlich gleich fünf Orchester gleich hintereinander. Ja. Und das ist geblieben. Also der Markt ist ein sozialer Treffpunkt. Das ist das, was eigentlich, was wir seit 2020 mehr oder weniger rübergerettet haben, das ist jetzt etabliert.
Und wenn du wir sagst, muss ich gleich einhaken, wenn du wir sagst, wer ist wir? Also wie viel Michael Wessely steckt in dem Markt jetzt, dass er begonnen hat und dass er so kontinuierlich existiert? Oder wie sehr ist es auch ein Selbstläufer geworden?
Also die Idee für den Markt kam meiner Frau und mir, weil wir ja doch viel reisen und du kennst das selber, du bist in Frankreich, du bist in Italien und es gibt überall gibt diese wunderbaren Märkte und du fühlst dich sofort wohl und du hast so eine positive Emotion dabei. Ja. Auch wenn es dann vielleicht im Urlaub wenig einkauft, weil du ja keine Möglichkeit hast, das irgendwo zu verkochen vielleicht. Aber trotzdem ist es einfach wichtig.
Ein Erlebnis,
ja.
Immer.
Es ist einfach ein Erlebnis, genau. Ja, und dann habe ich halt Mitstreiter gesucht und da habe ich ein paar gefunden hier, die mit mir zusammen das aufgebaut haben. Ja. Und wir sind jetzt so ein kleines, schlankes Team, weil das Ganze läuft ja jetzt als Verein. Wir sind ein kleines, schlankes Team von im Wesentlichen 4 Leuten, die sich jetzt dann darum kümmern, wo wir das auch so ein bisschen aufgeteilt haben, wer was macht. Ich kümmere mich im Wesentlichen um das Sortiment und um die Öffentlichkeitsarbeit. Denn auch der Markt, weil du das vorher angesprochen hast, Selbstläufer, ist ein Markt nie. Das muss man einfach sehen. Also du musst dich immer wieder in Erinnerung rufen, regelmäßig, und du musst auch immer wieder irgendeine Art von Innovation bieten, nicht? Also ich bin so ich bin ja schon ein bisschen älter, ich bin ein Analog-Native, ja. Und habe damals auch noch so Leute wie den Peter Drucker gelesen und verinnerlicht, und der sagt ja auch im Wesentlichen Marketing and Innovation, ja, make sales everything, also so Cost, ja. Und das stimmt für einen Markt auch. Also du musst halt immer wieder ein neues Produkt bieten. Heute haben wir einen neuen Anbieter von Spezialessigen.
Wo wir gerade verkostet haben, schmeckt herrlich, und Verschü, das neue Trendgetränk. Ja,
und zwar auch einen rosa Verschü aus blauer portugieser Trauben. Also das ist wirklich gut, weil er auch schon abgerundet ist und nicht zu viel nur pure Säure.
Er schmeckt nicht so grün, er hat schon Frucht. Genau.
Und eine sehr feine Sache und auch sehr zeitgemäß natürlich heutzutage. Alkoholfreie Speisebegleitungen werden immer mehr, ne? Also du musst immer wieder irgendeine Form von Innovation bieten, und sei es auch eben Musik am Hauptplatz oder ein Kindertheater oder was auch immer auch. Es muss nicht notwendigerweise nur mit dem Produkt zu tun haben, aber es muss etwas sein, was sozusagen einen Anreiz bietet. Seit heute machen wir ein Gewinnspiel auch, wo du so ein gefülltes Einkaufssackerl gewinnen kannst. Also du musst diesen quasi Markendruck oder den Druck in der Öffentlichkeit musst du einfach aufrechterhalten. Das ist so. Und du musst schauen, dass du ein Sortiment hast, das viel abdeckt.
Ja.
Genau, und das haben wir. Also es fehlt uns von den großen Lebensmittelkategorien kaum etwas. Manchmal gibt es so punktuell halt was.
Das war jetzt mein Eindruck auch beim Rundgang. Du hast schon oft Märkte, wo du halt nicht zwei, drei Dinge kaufen kannst, aber du brauchst dann immer noch den Supermarkt, weil du deinen deinen Korb kriegst nicht voll, genau, wenn du kochst zu Hause. Und hier scheint mir, dass man jetzt, wenn man von einem Vollsortiment, aber du hast lebensmitteltechnisch, kommst schon ganz gut durch und brauchst wahrscheinlich noch mal wenig, dass du dann vielleicht noch woanders kaufst. Aber mich interessiert noch mal der Aufwand, oder weil du beschreibst, was ist denn zu organisieren bei einem Markt? Weil das schaut dann so easy aus, wenn diese Stände dastehen und ich gehe da als Konsumentin durch und kann überall kaufen und wunderbar, dann fahre ich wieder. Jetzt habe ich in meinem Leben sehr viele Veranstaltungen organisiert. Wie viel Aufwand ist es, x Personen, also eine Anzahl x an Akteurinnen jede Woche zu organisieren, dazu zu bringen, da zu sein, zu kommen, neue, manche gehen vielleicht weg, manche kommen wieder. Das ist ja aus meiner Erfahrung der größte Aufwand, aber der ist ja unsichtbar. Ja? Also wie viel braucht's? Gar nicht so sehr Richtung Außenvermarktung, sondern die Innenkoordination. Wie aufwendig ist das?
Also ich muss zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, wir haben keine wahnsinnig große Fluktuation bei den Stammproduzenten, die dastehen. Die stehen von Anfang an da, und die würden auch nicht dastehen, wenn es sich für sie nicht finanziell lohnen würde. Ja. Ganz klar. Ja, also der Markt scheint einmal auch zu funktionieren. Das ist das eine. Aber natürlich haben wir drumherum immer wieder welche, die nur saisonell kommen oder da halt nur alle paar Wochen etc. und so weiter. Da haben wir haben uns jetzt in diesen 6 Jahren, sage ich mal, auch organisatorisch im Innenbereich deutlich verbessert, handeln das eben ab über Checklisten, in die jeder reinschauen kann und so weiter. Also das funktioniert gut. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, mit der wir vernetzt sind, alle miteinander. Das sind also auch die wirklich nur dreimal im Jahr kommen oder so, ja, und die stehen dann auch drinnen, und jede Woche wird ein Lageplan ausgeschickt, also grafisch auch, wo eingezeichnet ist, wo jeder steht und so weiter. Also da steckt schon in Summe, ich sage mal, ich brauche meistens für das Marketing, 2 Stunden in der Woche oder so, und der Rest wird wahrscheinlich auch 2-3 Stunden sein. Also sowas musst du 5, 6, 7 Stunden musst du in der Woche eigentlich rechnen, die wir hier aufwenden.
Und jetzt bin ich ich bin eine Weitreisende für Essen und Trinken und ich bin sehr viel im Weinviertel unterwegs oder insgesamt in Niederösterreich und insofern auch oft in Rät. Und kann man das aber nicht auf andere umlegen, weil kein Mensch wahrscheinlich fährt so viel irgendwo hin, einfach um dort Essen und Trinken zu probieren oder zu kaufen. Wie viele Wiener oder wie weit ist euer Einzugsgebiet? Hat sich das verändert? Wie sehr ist der Rad? Weil Rät ist ja ein Begriff, sagen wir mal, über die Region hinaus. Man kommt mit der Bahn auch super her. Wie viel ist lokale Kundinenschaft und wie weit fahren die Leute für euren Markt?
Ich kann es nur ein bisschen, anekdotisch wiedergeben. Also eine Dame, die regelmäßig kommt, ich würde nicht sagen jede Woche, aber die kommt also von diesen 50, 51 Wochen im Jahr, die wir wirklich am Samstag dastehen, kommt die wahrscheinlich 30 Mal oder so und die kommt mit dem Zug aus dem 23. Bezirk hierher. Mhm. Weil sie die Sachen schätzt, einerseits die Produkte, aber vor allem auch eben diese Atmosphäre. Mhm. Also das ist sicher die am weitesten herkommt.
Wir haben und dann, ich meine, vom 23. sind wir doch ganz Wien durch dann oder raus, also ein ordentlicher Weg.
Ich bin dort aufgewachsen, deswegen. Also ich weiß, das ist schon so ein Knapp an einer Weltreise.
Ja.
Ja. Und das ist das eine. Das andere ist, das geht schon bis Hollabrunn rüber, Eckenburg und so weiter, von dort kommen die Leute her durchaus. Die Leute, die hier einkaufen, ist eine bunte Mischung aus sag ich mal, klassischen autochthonen Rätzern und so Leuten wie mir, die jetzt seit halt 10 Jahren da sind und aber eigentlich ursprünglich von woanders sind. Ja. Das ist schon so eine Gruppe auch, die...
Gibt es viele Zugkreuzte hier?
Da gibt es viele Zugkreuzte, durchaus. Ja, es ist eine sehr attraktive Gegend, weil sie tatsächlich alles bietet, was du gerne hast, wenn du einmal diesen Schritt gehst und sagst, ich will aus der Stadt raus. Mhm. Wir haben das damals, wie wir hergezogen sind, ja wirklich auch mit einer Checkliste gemacht. Also Adelheid und ich sind tatsächlich gesessen und gesagt, was hätten wir gern? Da muss von der Apotheke bis zu alles fußläufig und einkaufen möchte.
Das unterschätzen, glaube ich, viele, wenn sie aufs Land ziehen.
Und ich möchte in einer ordentlichen Distanz von plus minus einer Stunde und es muss öffentlich auch erreichbar sein und so weiter und sind das alles durchgegangen. Und dann gab es noch ein paar andere Kriterien. Also ein mir ganz wichtiges Kriterium ist, ich will auf Kaschierhes Haus schauen.
Ja, nicht unwesentlich, wenn man sich wo niederlässt.
Genau. Also haben wir uns auch diese Orte angesehen und dann ist nicht sehr viel übrig geblieben. Das ist im Wesentlichen ist Eggenburg und Retz übrig geblieben, sage ich ganz ehrlich, ja. Und dann haben wir dort gesucht und dann ist es Retz geworden.
Und ich meine, Retz hat jetzt im Vergleich zu den meisten Gemeinden hier im Weinviertel auch einen sehr städtischen Charakter, muss man sagen, eine gewisse Größe, du hast die ganze Infrastruktur, öffentlich, Wien nahe und so weiter. Braucht es das alles auch, um so einen Markt etablieren zu können, denkst du? Oder würde das in einer ganz kleinen Gemeinde gehen? Oder ist es dann dort was anderes an Markt?
Das ist ganz was anderes, ja. Also da, sicher, ja. Beim Markt kommen ja noch ein paar Sachen dazu. Also erstens einmal glaube ich ja wirklich, dass ein Outdoor-Markt, so wie wir ihn haben, so richtig die Königsklasse der Märkte ist,
muss ich
ganz
ehrlich
sagen. Weil wir stehen ja wirklich 50, 51 Wochen im Jahr da. Wir stehen bei strömendem Regen, wir stehen da, wenn der Regen waagrecht kommt, bei Schnee, bei Eis, bei wurscht was. Ja.
Und da kommen Kunden?
Da kommen Kunden, ja. Okay. Also natürlich ist dann dieser soziale Aspekt weg oder sehr reduziert. Ja, da stehen halt nur ein paar unter einem dieser Zelte.
Jeder zwider und nass und kauft schnell.
Genau, aber die kommen. Ja.
Okay.
Und weil sie diese Produkte schätzen eben. Ja. Das heißt, das ist... Das eine und dazu kommt aber, wir haben uns ganz, ganz bewusst für den Samstagvormittag entschieden, weil wir natürlich auch so eine Wochenend-Zweitwohnsitzgemeinde sind. Wir haben ja doch etliche Wiener oder Leute also aus von weiter weg, die hier einfach zum Wochenende herkommen. Und dazu kommt natürlich auch jetzt in der schönen Saison die Touristen, die Gäste, die vielen Radfahrer. Die sind auch hauptsächlich am Wochenende natürlich da. Also das heißt, der Markt funktioniert, weil Rät schon eine gewisse Größe hat, weil es hier auch eine Kundengruppe, also Kundengruppen gibt, die Qualität schätzen und auch bereit sind, diese Qualität sich so zu besorgen am Markt. Ja. weil wir den Vorteil haben, dass wir einen schönen Platz haben. Das muss man auch dazu sagen. Also diese ganzen Straßendörfer haben das halt oft nicht.
Oft die Möglichkeit nicht. Und der Platz, Hauptplatz in Retz ist natürlich brutal schön,
muss man sagen. Der ist wirklich schön, genau. Und das nächste ist eben, wir haben den richtigen Zeitpunkt gewählt, eben Samstagvormittag, deswegen funktioniert der eben auch gut. Und wir versuchen halt permanent im Gerede zu bleiben.
So. Nun, weil du gesagt hast, die Königsklasse, das glaube ich auch, Outdoor-Märkte, weil du halt von so vielen Faktoren abhängig bist oder beziehungsweise die Unwägbarkeiten viel mehr sind, als wenn du in einer Markthalle oder so irgendwie bist. Und du sagst, ihr seid doch den Großteil des Jahres hier jeden Samstag. Mhm. Wie ist im Jahresverlauf, wie entwickelt sich da das Klientel? Weil ich vermute mal, dass im Winter hier wenig Tourismus stattfindet, oder?
Exakt, so ist es. Wir haben ja eigentlich, wir sind eine klassische, mehr oder weniger Sommerdestination. Wir haben ein bisschen was durch den Weinbau, wo du das in den Herbst ausdehnen kannst. Wir haben ein Weinlesefest und dann haben wir später noch ein Kürbisfest. Also da sind so Massenveranstaltungen, da kommen schon Leute her auch, aber im Wesentlichen ist dann danach Schicht im Schacht. Also das ist dann bis März, April ist dann da wenig los. Mhm. Ja. Das heißt, und in der Zeit natürlich kommen nur Einheimische her. Das ist ganz klar. Da hast du ganz, ganz wenige Gäste oder Touristen, die kommen. Nicht? Und bei den Touristen ist auch ein Phänomen natürlich zu sehen, es kommen ja viele auf einen Kurzurlaub her. Die sagen, naja, dann fahren wir halt dann her, gehen wir ein bisschen Radl fahren, fahren wir mit dem Zug raus, fahren wir vielleicht mit dem Reblaus-Express, fahren ein bisschen Radl, gehen zum Heurigen und so weiter und so fort. Ja. Blöderweise können diese meteorologischen Wettermodelle unsere Lage hier nicht gut modellieren, weil durch den Mannhardtsberg und so ist das ein so kleinräumig hier und oft kleiner als das Raster, das eben diese Modelle bieten. Ja? Was bedeutet, du schaust auf dein Handy, schaust die Wetterprognose für Retz an und da steht Regen und hier ist kein Regen.
Oh ja.
Wir sind ja eine der trockensten Gegenden, genau das. Vorhin in Watzelsdorf, ein paar Kilometer weiter, oder in Hollerbrunn, ist Land unter und hier ist alles trocken, ja, weil das so drüber zieht.
Ja, und das kann man natürlich, wenn man weiter weg ist und die Entscheidung trifft.
Genau. Also wir haben manchmal wieder dieses Phänomen, dass
man. Ich brauche jetzt eine Webcam, wo man direkt bei euch schauen kann, wie das Wetter ist am Platz, oder?
Das wäre so und so gescheit. Ja,
dass wenn man weiter weg ist, dann schaut man, Wanderungsentscheidungen treffen, dann schaue ich, wie ist das Wetter vor Ort.
Genau, es gibt so eine. Aber natürlich, wenn du dir jetzt mit Kindern und mit allem möglichen überlegst, ich möchte jetzt herkommen, jetzt muss ich mir schauen, sind die Radeln in Ordnung, sind die aufgepumpt und so weiter und so fort, ja. Dann schaust du vielleicht nicht so kurzfristig, sondern schaust vielleicht am Freitag oder Donnerstag und dann ist hier Regen prognostiziert und in Wirklichkeit ist es trocken und wunderschön. Ja. Anyway, ich will ja nicht klagen, aber ich sage nur, diese Wettermodelle sind noch nicht so weit, wie sie sein können, weil sie eben ein größeres Raster drüber legen überhaupt ist.
Nochmal eine Frage zum Qualitätsthema, weil du so angesprochen hast, beziehungsweise wir sind ja die Standler und Standlerinnen durchgegangen. Da gibt's von Bio über klassisch, konventionell oder ohne bestimmte Deklarationen. Wie wählt ihr aus, beziehungsweise habt ihr darüber nachgedacht zu sagen, es macht Sinn im Sinne der einfachen Kommunikation oder Ansprache von möglichen Kundinnen, eine Qualitätsform vorzuschreiben, also zu sagen Bio als Beispiel? Offensichtlich habt ihr das nicht gemacht, aber gab es da eine Diskussion dazu oder wie siehst du das als Markt, wenn auch für andere Märkte? Hält man so aus, dass da unterschiedliche Qualitäten angeboten werden?
Durchaus. Wir haben ja auch Leute, die gezielt zum Beispiel zu dem einen Stand gehen, weil sie dort einkaufen und bei dem anderen nicht, weil ihnen das dann aus vielerlei Gründen halt irgendwie nicht passt. Ja? Also die suchen ja auch gezielt, haben so ihre Lieblingsstände und so, das ist das eine. Aber es ist so, wir versuchen, die Qualität kontinuierlich zu heben. Das ist mir schon wichtig, aber wir müssen natürlich starten mit dem, was wir da haben und so weiter. Und wir versuchen, die zu heben. Das gelingt uns auch. Und es ist tatsächlich so, dass viel von dem, was hier angeboten wird, eigentlich eine herausragende Qualität ist, auch wenn es jetzt beispielsweise nicht offiziell biozertifiziert ist, weil es dazu auch keinerlei Grund und Anlass gibt. Also wir haben da zum Beispiel die eine Dame, die ihre Hühner und Wachteln hat und so weiter. Die Hühner kriegen Biofutter, haben Bio-Einstreuer, rennen draußen herum die ganze Zeit. Ja schon, aber wozu soll ich die zertifizieren lassen, das Ganze auf sich nehmen, das ganze Prozedere und die Kosten, die dann natürlich auch dabei sind, weil die wird ja ihre Ware so und so hilflos. Mhm. Also die hat ja auch kein Absatzproblem, also die braucht das auch nicht. Die hat auch kein Bedürfnis, sich irgendwo weiter zu deklarieren, weil man sie hier ja kennt. Ein Unterschied wäre, und das möchte ich schon dazu sagen, würde ich so einen Markt in Wien machen, würde ich das wahrscheinlich anders sehen. Ja? In Wien, wenn ich mich in Wien gut oder wie das bei Slow Food halt gut, sauber, fair ernähren will, dann habe ich oft nicht keine andere Chance, als auf dieses Bio-Label zu schauen.
Und ich meine, ich brauche, also wenn ich sage, ich setze mir die Konsumentinnenmütze auf, ich brauche ja irgendwie eine Orientierung als Konsumentin. Genau. Ich kann ja nicht bei jedem Markt oder überall, wo ich einkaufe, überprüfen und recherchieren. Man hört das relativ oft, was du beschreibst, dass viele Bioqualität arbeiten, egal in welchem landwirtschaftlichen Bereich, aber klagen über die Bürokratie, Aufwände, Kosten und sagen, die Zertifizierung spare ich mir oder ich mache es nicht mehr, weil ich eh schon lange so arbeite. Kann ich als sozusagen aus der Erzeugersicht nachvollziehen. Aber ich denke mir immer, wir machen es den Konsumentinnen oft auch nicht sehr leicht, eine Orientierung in dieser Vielfalt an ohnehin schon Gütesiegel, Marketing, Marken, dies, das. Es ist eine Wissenschaft geworden, zu wissen, wer mir was anbietet. Ne? Und da ist natürlich eine eindeutige Orientierung, man sagt, das ist ein staatliches Prüfsiegel. Da brauche ich nicht hinterfragen, sondern ich kenne mich ja aus.
Deswegen finde ich einfacher. Auch, in Wien, wir haben ja lange in Wien gewohnt, war mir das natürlich auch immer wichtig. Das ist ganz klar, weil da, wenn du im Zweifelsfall schaust du die zwei Produkte an, die für dich in Frage kommen, das eine hat ein Bio-Label und das andere nicht, dann nimmst du das. Ganz klar, ja. Da habe ich aber auch keine andere Chance, weil ich auch typischerweise dann in einem Supermarkt einkaufe. Mit dem Supermarktregal kann ich nicht reden. Das kann ich nichts fragen. Ja, aber da habe ich den Produzenten oder die Produzentin, die auch da viele eigentlich kennen. Also das sind ja keine unbekannten Leute für die meisten hier. Wir sind ja nicht in der Großstadt.
Ja, sind natürlich eine sehr lokale Relevanz.
Da ist dieses Thema nicht so relevant. Also das spielt hier keine Rolle, überhaupt keine. Aber das ist tatsächlich, Stadt, Land ist sehr unterschiedlich. Also in Wien würde ich es auch wirklich anders sehen. Und also so gesehen haben wir dieses Thema nicht.
Ist ja ganz lustig. Es gibt ja schon einige Episoden bei Essentiell zum Markt, Markthallen, der Markterei, neuen Marktkonzepten. Und wir haben damals noch zu zweit, wir sind gegangen mit dem Christian Seiler über den Viktor-Adler-Markt, weil du jetzt gerade die Wiener Märkte angesprochen hast. Und das ist ja wieder sozusagen das andere Ende der Fahnenstange, wenn man das hier betrachtet in Retz. Aber finde ich schön, weil Märkte haben viele Gesichter. Und meines Erachtens muss man die auch sehr lokal bewerten. Und der Standort prägt schon sehr, wie ein Markt, ob ein Markt funktioniert und wie er funktioniert, weil er doch hauptsächlich vom lokalen Einzugsgebiet leben muss. Außer wenn man sagt, so touristische Dinge wie der Naschmarkt, dort gehen alle hin, außer die Einheimischen. Aber die Grätzlmärkte in Wien sind doch sehr lokal relevant und vom Einzugsgebiet. Und der Viktor-Adler-Markt ist ja so eine Mischung aus fixen Standeln und temporären. Und dort ist mir was aufgefallen, da kriegt das Thema Herkunft und lokal eine ganz andere Bedeutung, weil dort hast du brutal viele Nationen, die aufeinandertreffen und dort kriegst du halt auch Spezialitäten bei Obst und Gemüse aus aller Herren Länder, weil du dort aber auch eine Wohnbevölkerung hast, die aus aller Herren Länder kommt und die dann jetzt sehr reduziert oder vereinfacht oder verkürzt gesagt, möglicherweise aus ihren familiär bedingt oder Herkunftsländern, keine Ahnung, dann ihre Spezialitäten dort auch kaufen wollen. Ja, weil ich sage, da ist lokal nicht vom Nachbarbauern her, sondern da ist lokal das, wie ich auch gelernt habe, zu kochen.
Das stimmt, exakt. Ja. Nein, also es gibt ja nicht ein Erfolgsrezept für die Märkte. Es gibt nicht eine Art von Markt, wo ich sage, die kann ich überall etablieren und fertig ist es. Ja. Wir sehen das ja in Wien auch. Also es gibt ja, wie du selber gesagt hast, Märkte, oder Markthallen, die ein bisschen schwierig funktionieren und manche funktionieren vielleicht wieder ein bisschen besser oder so. Nicht? Ich erinnere mich noch an die Markthalle im Dritten, die sie ja leider abgerissen haben. Die war ja wirklich Leben pur. Ja. Natürlich war die in manchen Ecken ein bisschen räudig, aber sie war, aber es hat gelebt, es hat gemenschelt, ja. Und jetzt hat man teilweise halt so am Reißbrett konstruierte Dinge, die wahrscheinlich so nicht laufen oder unter den Erwartungen zurückbleiben wahrscheinlich.
Ja, oder du hast, wenn du international schaust, eben in vielen europäischen Hauptstädten Markthallen angeschaut, die haben ja auch dort sehr viele unterschiedliche Gesichter. Die erfolgreich sind aus meiner Sicht, sind die sehr kommerziell betrieben werden, also wo du sehr viel Gastro auch drinnen hast und wo du offensichtlich immer einen Investor im Hintergrund hast. Und einen klugen Mix, wenn du anschaust, die Markthalle 9 in Berlin oder Torvald Hallane in Kopenhagen. Für mich, Torvald Hallane ist für mich so ein gutes Beispiel, weil die schaffen es, also das architektonisch schön und dort ist brutal viel los, egal wo man hinkommt. Viele Einheimische, die dort hingehen. Du hast tolle Qualitätsmarken, du hast sehr viel Gastro, du hast sehr viel Standler. Und das ist aber ein kommerzielles Konzept, aber offensichtlich schon sehr stark auf Qualität auch ausgerichtet und das zahlt sich aus. Sein, ja. Aber ich glaube, da steckt brutal viel Geld und viel Aufwand dahinter, dass das so ist. Das passiert nicht von alleine, also, weil die Standler für sich so erfolgreich dort
sind. Wir haben uns ja hier auch Märkte, wie wir aufschreiben, haben uns auch Märkte in der Umgebung angeschaut und da sind einige dabei, die so dahin gerungen wurden. Ja, und letztendlich, die aber alle irgendwann einmal ein bisschen ambitioniert gestartet sind und eines der, es gibt, es ich meine, das, wir kommen ja beide eigentlich aus größeren internationalen Unternehmungen und kennen das. Also du musst ein klares Profil haben. Das ist eine Sache. Das ist ganz klar. Ja. In unserem Fall ist es Regionalität. Wir haben eben nicht wie beim Viktor Adlerbach. Er hat auch sein Profil, aber ein anderes, das hier nicht funktionieren würde natürlich. Ja. Also das brauchst du. Und du brauchst ein Marktmanagement, das sich wirklich immer wieder darum kümmert, dass das Sortiment passt, dass du halt eben auch, dass du auch den Markendruck nach, also den Marketingdruck nach außen hast, sichtbar bist und so weiter. Ja, also das ist schon wichtig dabei und das sieht man eben in so anderen, wir haben das eben in anderen Orten da in der Umgebung uns angesehen und da ist halt schon manchmal, die haben halt einmal begonnen und dann, ja, der wird eh schon laufen, ja, und dann kümmert sich irgendwie keiner drum oder dann schreit halt einer von den Standorten, na gut, dann macht das ich, ja, aber weißt du, das ist ja immer so Innen-Außensicht und so. Es ist besser, wenn jemand von außen das quasi objektiver macht und für alle denkt, du als ein Anbieter da drinnen, also dann doch eher so
ein bisschen eine,
genau, das geht sich einfach nicht aus. Und da, das ist wahrscheinlich das Wesentliche, ja. Egal wo der Markt jetzt ist und wie er ist, er muss geführt werden, wie du ein Unternehmen führst. Also du musst ein Profil haben. Und es ist wurscht, ob das jetzt ein Würstelstand ist oder ein Markt ist oder ein Hauptlokal oder sonst irgendwas. Ja. Genau. Und das muss sie rechnen, weil letztendlich ist es bei uns auch so. Die stehen ja nicht da als Staffage dafür, dass es
nicht ist. Wenn die keinen Umsatz machen, ausreichend kommen die nie wieder mit dem Stand. Ne?
Genau, so ist es. Ja.
Also, aber das heißt, das wäre fast jetzt ein bisschen eine Antwort auf meine vor vielen, vielen Minuten gestellte Frage, ob es einen Wiener braucht, der den Weinviertlern zeigt, wie ein Markt geht. Aber du bestätigst.
Keinen Wiener.
Nicht der Wiener, aber du bestätigst, es braucht sowas wie ein Management, also so ein Markt, der so easy und leicht ausschaut, wenn man dann jetzt da am Platz geht. Da ist sehr viel Aufwand, Organisation, Koordination und Kontinuität dahinter und Kurbeln. Und es muss eine zentrale Person oder zwei, drei sein.
So ist es.
Sonst findet sowas nicht statt. Ne?
Genau.
Sondern dann ist die Leichtigkeit auch weg, weil dann verläuft sich's wahrscheinlich. Was ist so deine Perspektive oder eure Perspektive, wo gibt's, habt ihr einen Plan oder was ist euer Ziel? Wohin soll das noch sich entwickeln? Ist das jetzt im Bestand, so wie ihr euch das vorstellt? Oder wollt ihr da noch was verändern? Wie schaut's in 5 Jahren aus? Gibt's dann Schwester-Bruder-Märkte in anderen Gemeinden oder was gibt's da für Ideen?
Also es gibt, nein, also mein Fokus ist rechts. Ganz klar, wir haben 2020 eben den Markt gegründet und 2021 dann Slow Food Village Retz, mit dem quasi Untertitel oder Claim ein Ort des guten Lebens. Und da möchte ich einfach weitermachen, ja. Und da ist der Markt ein Teil davon. Aber das sind andere Sachen auch. Da machen wir das mit den Schulen und da machen wir alles mögliche andere auch noch, ja. Und der Markt selber ist ja schon so ein bisschen was wie ein Inkubator, würde ich sagen. Also aus dem entsteht ja schon was. Also wir machen jetzt im August gibt es das vierte Mal die Aperitivo-Tage bei uns am Hauptplatz. Das ist dann, weil der Hauptplatz ja ein bisschen so eine italienische Piazza-Anmutung hat, nützen wir das auch und machen das auch wirklich an zwei Abenden, wo es dann halt da italienisch zugeht. Das ist entstanden aus einer Idee von Marktanbietern, die sich erst aber am Markt kennengelernt haben. Ja.
Schön.
Dasselbe ist, etliche von denen, die hier stehen, haben ja jetzt Zusatzgeschäft. Der Bäcker zum Beispiel beliefert einen Bierhäugen bei uns mit Brot, ja, weil das hier auch das Kennenlernen hier am Markt stattgefunden hat. Ja, wir haben jetzt seit einigen Jahren ein sogenanntes Winterkretzel. Das ist also so Glühweinpunsch und diese Sachen halt um den Weihnachtsbaum, den großen, der dann halt immer am Hauptplatz steht. Das sind Marktteilnehmer, die sich zusammengefunden haben und gesagt haben, machen wir in der Vorweihnachtszeit am Abend halt auch was, ja. Also das heißt, man muss den Markt anders sehen. Der ist ein bisschen auch wie eine Plattform, da entstehen Sachen. Das muss man zulassen, als Produzent, als Anbieter, aber da muss man halt auch offen sein. Oder wir versuchen das vom Marktvorstand auch immer so ein bisschen, die Leute ein bisschen so zu kitzeln und zu reizen, dass sie sagen, macht sowas gemeinsam, überlegt euch doch einmal, könnte man nicht und so, ja. Und da möchte ich ein bisschen, dass es noch weitergeht und dass der Markt dadurch noch stabiler wird, natürlich auch wirtschaftlich, weil das ja dann die Umwegrentabilität ist bei den Produzenten, die sie dann damit halt auch haben, natürlich. Also das ist eine Sache, bei der ich hoffe, dass es gut weitergeht noch. Und sonst will ich halt schauen, dass das Rätsel noch lebenswerter wird, in bei meinem Hauptthema, und das ist eigentlich Genuss. Das ist momentan so ein bisschen ein Wort, das schwierig ist, ja, weil vor allem wenn das jemand in meiner Generation sagt, dann kommt das bei den Jungen ein bisschen wie ein Vorwurf daher, ja. Die Welt und die Zukunft der Welt in zu den düstereren Farben sehen.
Man zweifelt, genau. Man sieht oft den Genuss nicht mehr oder zweifelt daran, dass er noch stattfinden kann. Oder
sieht den als puren Hedonismus ohne Rücksicht auf die Umwelt und ohne Rücksicht auf das Klima. Ist es ja nicht, ganz im Gegenteil. Also gerade bei Sofood mit gut, sauber, fair, hast du das ja dabei, dass es ja auf jeden Fall irgendwie eine Balance haben muss. Nicht? Aber das gehört für mich schon dazu. Und da schauen wir mal, da kann sich das eine oder andere schon noch entwickeln. Ja.
Ich danke dir für dieses Gespräch, lieber Michael.
Gerne.
Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert und bewertet ihn beim Podcast-Streamer eures Vertrauens und empfehlt ihn auf Instagram und Co. weiter. Vielen Dank.